Hallo und herzlich willkommen zur bereits 5. Staffel von 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Dem Podcast-Adventskalender von 2hoch2 und dem österreichischen Gewerbeverein. Mein Name ist Sascha Ladurner und gemeinsam mit meinen Co-Hosts Dagmar Bachrich und Stefan Blahut werde ich Sie auch dieses Jahr wieder durch den Advent begleiten. Nach einem Superwahljahr mit Europawahlen, Nationalratswahl in Österreich und der Wahl des neuen US-Präsidenten werden wir in den nächsten Wochen 24 spannende Persönlichkeiten zum Interview bitten, um uns ihre ganz persönlichen Ein- und Ausblicke auf die europäische und österreichische Zukunft geben zu lassen. Sie werden gleichermaßen über Chancen als auch Herausforderungen sprechen, die Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft in den kommenden Jahren prägen werden. Und bevor ich es vergesse, noch eine Bitte. Wenn Ihnen diese Podcast-Serie gefällt, abonnieren Sie uns, lassen Sie uns ein Like hier, geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlen Sie uns weiter. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen an diesem Dienstag, den 3. Dezember. Heute begrüße ich Peter Lieber bei uns im Podcaststudio, einen, so bezeichnet er sich selbst, Parallel Entrepreneur mit Schwerpunkt in der Softwarebranche. Neben Software betreibt er aber auch Bioläden und Präsident des österreichischen Gewerbevereins ist er ebenfalls. Wie der extrovertierte Netzwerker auf die Zukunft Europas und der Welt blickt, was einen Serial von einem Parallel Entrepreneur unterscheidet und warum der zweitbeste Bewerber oft der beste für den Job ist, das und noch einiges mehr erfahren Sie jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann sage ich herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio, Peter Lieber. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns vorbeizuschauen.
Ja, gerne. Freut mich sehr.
Peter, du bist, ich glaube, das kann man guten Gewissens sagen, ein Serial Entrepreneur, wie man das auf Neudeutsch nennt. Das heißt, du bist ja jemand, der einige Unternehmen bereits gegründet hat und auch an vielen Unternehmen beteiligt ist. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ja, mein Name ist Peter Lieber. Ich würde mich so vorstellen, dass ich sage, ich bin kein Serial Entrepreneur, sondern ein Parallel Entrepreneur. Mit dem Credo gekommen, um zu bleiben. Das heißt, warum soll ich ein Unternehmen, das erfolgreich ist, verkaufen? Und genauso sehe ich im Zugang zu meinen Unternehmen, dass ich sage, okay, ich investiere, wenn es funktioniert, dann bleibe ich, dann macht es ja auch Sinn. Wenn es nicht funktioniert, dann schließe ich es wieder oder ich fusioniere es weg. Ich bin nicht gekommen, um etwas an einen großen Konzern zu verkaufen, so wie viele Startups das gerne sehen als Exit, entweder Exit im Sinne von Reichtum, und dann gehört das Unternehmen einem großen Unternehmen oder pleite. Da ist die Erfolgswahrscheinlichkeit viel zu gering. Also ich bin da lieber dem Unternehmertum verpflichtet und wenn etwas funktioniert, dann mache ich es auch ernsthaft weiter.
Und von wie vielen Unternehmen, die du parallel jetzt führst, sprechen wir da im Augenblick?
Na, es sind in Summe 14 Unternehmen. Davon sind 3 Bioläden, der Rest sind Softwareunternehmen. Also mein unternehmerischer Schwerpunkt ist eigentlich Software. Und man kann die Software, die wir machen, so umschreiben, weil man kennt uns eigentlich wahrscheinlich nicht so am Markt, mit Software, die potenziell Menschen töten könnte, wenn sie nicht funktioniert. Das heißt, wir beschäftigen uns im Bereich Safety, alle Bereiche, wo Software und Menschenleben sehr nah voneinander abhängen. Also das ist die Space-Industrie, das ist vielleicht das exotischste Weltraum, wo wir die NASA und die ESA als Kunden haben oder die Automobilindustrie klarerweise, die zwar in Deutschland kriselt, aber weltweit noch lange nicht. Wer hätte jemals gedacht, dass in Saudi-Arabien Autos gebaut werden, aber auch in Indien, aber auch in China. Und welche Software setzen Sie ein? Software von uns zum Beispiel, aus Österreich. Dann natürlich die Eisenbahnsicherungstechnik. Eisenbahn ist ein ganz großes Thema, Transport, Logistik, aber in dem Fall halt die Sicherungstechnik. Dann Defense natürlich ein ganz großes Thema, auch in Europa. wie schaffen wir in Europa die neue Verteidigung in den Griff zu bekommen. Es hat auch ganz viel mit Software zu tun. Cyber Security, Cyber War ist ein ganz großer Thema, Information War. Auch da geht es aber am Ende des Tages um Safety. Wenn ich ein Auto übernehme und Böses damit vorhabe, führt Security zu einem Safety-Issue. Also das ist genau die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Bioläden vielleicht noch, weil ich das vorher so betont habe. Auch tatsächlich ein spannendes Abenteuer. Hat ganz spannend begonnen vor 8 Jahren mittlerweile, wo es darum ging, Kühlschränke zu kaufen für eine befreundete Persona, die das gründen wollten. Und mittlerweile bin ich Eigentümer von 3 Bioläden. In Wahrheit sind es 5 Läden. In Klosterneuburg, in Mistelbach, Deutsch-Wagram und in Wolkersdorf. Und diese Woche Donnerstag werden wir Wien eröffnen in der Porzellangasse 35. Bin ich sehr stolz drauf. Wien ist ein sehr schwieriges Pflaster. Alles ist 3-mal bis 4-mal so teuer. Die Miete, die Infrastruktur, die Leute. Man kämpft tatsächlich gegen die Mindestsicherung in Wien an, weil der Kollektivvertrag für Handel nicht so spannend ist im Sinne von Gehalt. Und die Mindestsicherung oft mehr bezahlt und daneben darf man geringfügig dazu verdienen. Warum sollte jemand 40 Stunden arbeiten? Aber tatsächlich sind dann viele Leute beim Thema Bioläden auch mit Herz und Liebe dabei. Und das sind ganz interessante und andere Menschen, die man normalerweise im Softwareumfeld findet. Sehr konträres Umfeld, aber am Ende des Tages merke ich, wie stark ich Händler bin. Und das eine Softwareprodukte zu verkaufen, das eine Stück, das spezielle Stück, das man sonst nicht kriegen kann, ist dann doch wieder viel ähnlicher, als man glaubt. Ich habe halt dann 2.500 bis 4.500 Produkte im Laden. Also vom Klopapier, Kosmetikprodukte bis Essen, alles da. Also alle Produkte des täglichen Bedarfs. Ist ein ganz anderes Umgehen mit Waren, als das jetzt mit Software der Fall ist. Aber mein Herzblut schlägt sehr stark für den Handel und für die Skalierung. Und das macht es dann auch aus.
Peter, du hast jetzt ja schon eines dieser Themen angesprochen, die uns ja momentan in Österreich und in Europa auch sehr beschäftigen. Arbeitskräfte, da haben wir einerseits den Fachkräftemangel. Ich glaube, das spürt sie ja gerade auch in der Softwareindustrie durchaus, dass man eigentlich mehr Coder, mehr Business Consultants und so weiter, was es halt alles braucht, brauchen würde, als wir jetzt wirklich am Markt verfügbar sind. Andererseits in einem Segment, wie du es jetzt beschrieben hast, dem Handel, steht man eigentlich mit einer Mindestsicherung, mit einer Grundsicherung in Konkurrenz. Und wie ist dieses Spannungsfeld aus unternehmerischer Sicht zu bewältigen?
Ich glaube, dass es nur deswegen bewältigbar ist, wenn man beide Extreme sehen kann. Also ich behaupte, dass das in meiner Rolle als Präsident vom Österreichischen Gewerbeverein einfach so viele Branchen und so viele Herausforderungen für Unternehmer oder Unternehmertum man sieht, dass man sich auch erstens unter seinesgleichen gut austauschen kann. Und auf der anderen Seite, in der Softwarebranche kann ich es vielleicht noch deutlicher artikulieren, der Fachkräftemangel ist durchaus hausgemacht, ja. Coder brauchen wir zum Beispiel gar nicht mehr. Also das Thema Coder ist durch. Wer glaubt, man muss Software-Zeilen schreiben lernen und nach Anweisung tun, da gibt es Systeme, KI, Stichwort, die können das viel besser. Ich brauche ganz andere Qualifikationen und das ist die Herausforderung, dass viele, die zwar theoretisch programmieren können oder in der Lage sind, Computer zu begreifen, erstens vielleicht gar nicht mehr wollen, dann vielleicht zu einem Preis, den keiner mehr bezahlen will. Also wir haben einer der teuersten Kollektivverträge überhaupt. Wer ist denn bereit, 180, 200, 250 Euro pro Stunde zu bezahlen für Softwareentwicklungsleistung? Das heißt, Kunden suchen das auch gar nicht mehr, sondern versuchen, standardisierte Lösungen zu finden. Ist einfach eine Diskrepanz, die überhaupt existiert. Und wie gesagt, Coding ist vorbei. Wir brauchen Leute, die Architekten sind, die höhere Kompetenz haben und die finden halt, die wachsen nicht auf Bäumen, die muss man ausbilden. Und zwar nicht nur im Schulsystem, sondern auch als Unternehmen hat man eine Ausbildungsverantwortung. Und die Anekdote für mich ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Lehrlinge zum Beispiel ausbilde, als Unternehmen übernehme ich ja diese Verantwortung, dann kann ich nicht erwarten, dass jeder der Lehrlinge, die da jetzt reinkommen, dann auch am Ende des Tages ein perfekter Architekt wird, sondern die Quote ist halt 1:10. Also von 10 Lehrlingen, egal ob man sie vorher qualifiziert oder nicht, ist dann einer, der in diese neue Rollenbild hineinpasst. Das heißt, nicht jeder will das. Also selbst wenn ich heute junge Leute habe, ich will Spieleprogrammierer werden, wie auch immer, sobald er dann das echte Leben kennenlernt, ist das Interesse gleich viel niedriger. Es ist nicht so sexy, wie man sich diesen Beruf vielleicht vorstellt. Es hat eher noch was meine Großmutter zu mir gesagt hat. Peter, lerne nicht Softwareentwicklung. Da sitzt du in einer stillen Kammer mit langen Haaren, wirst dich von Coca-Cola und Chips ernähren und Kaffee und Bugs suchen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Damals ging es wirklich um die Tiere, heute geht es halt um Fehler, die man im Code sucht. Also das ist tatsächlich ein nicht so spannender Beruf, wie man vielleicht glaubt. Spannender Aspekt in dem Beruf ist, wenn ich es verkaufen kann, wenn ich darüber reden kann, wenn ich Netzwerke schaffen kann, wenn ich merke, wie menschlich eigentlich der Softwareberuf oder der Softwareunternehmensberuf ist, wo es darum geht, auch neue technologische Aspekte Menschen beizubringen, die für das vielleicht gar nicht verstehen, die aber dann die Entscheidung treffen müssen. Also das ist ein sehr vielfältiges und vielschichtiges Thema, ähnlich vielleicht wie der Bauberuf, wo du ganz viele verschiedene Gewerke brauchst, ist das mittlerweile in der Softwarebranche auch so. Es gibt nicht nur Software, sondern es gibt den Architekten, den Baumeister, den Polierer, den Fensterer, den Glaserer, den Elektriker. Wir haben unglaublich viele Gewerke mittlerweile in unserer Branche und das macht es so schwierig, dieses Berufsbild zu beschreiben. Und es ist leicht zu sagen, wir haben einen Fachkräftemangel. Natürlich, wir haben einen Fachkräftemangel von hochqualifizierten, unterbezahlten, hochspezialisierten, verkaufsorientierten, rhetorikbegabten Softwareentwicklern. Den Mangel haben wir, ja. Aber für jedes Gewerk, und wenn ich da schlau bin, gibt es eigentlich genug Angebot auch am Markt, muss man halt auch mal akzeptieren, dass man nicht immer nur die Besten kriegen kann. Und mein Credo als Unternehmer ist auch, ich möchte, wenn ich ein Unternehmer der Allerbesten wäre, dann wäre ich vielleicht im Consulting-Business, bin ich aber nicht, ich mache Software. Und wenn ich Skalierung erreichen will, dann muss ich die Besten der zweiten Reihe haben. Also Leute, die auch zufrieden sind mit einem 9-to-5-Job oder die einfach einen guten Job machen, aber nicht große Sprünge vielleicht schaffen. Und ich muss es auch schaffen, mit den Zweitbesten als Unternehmer erfolgreich zu sein. Und wenn ich den Anspruch habe und nicht den tiefen Anspruch laut der Champions dann, und das auch unternehmerisch umsetzen kann und auch auf die Straße bringe, dann ist das viel mehr erfolgsversprechend, als wenn ich versuche, der Star der Stars zu sein.
Mhm. Sehr spannender Ansatz. Wie kann man das denn den Mitarbeitenden vermitteln? Weil ich denke mir jetzt, im Grunde genommen, niemand hört ja gern, dass er quasi nur der Zweitbeste ist, wenn ich jetzt jemanden einstelle, sondern der meldet sich in der Regel auch, weil er glaubt, dass er vielleicht der Bestqualifizierte für diesen Job ist. Wie geht man sowas um?
Das muss man differenzieren. Also der Zweitbeste könnte der Beste für den Job sein. Das ist eigentlich der Punkt. Ja? Weil das Dilemma ist dann auch, also Extremszenario ist Building Jobs Around People. Dass man sagt, okay, das ist die Person hat folgende Fähigkeiten. Welchen Job gebe ich dem, damit der sich am besten entfalten kann? Das heißt, auch der Zweitbeste kann sich im richtigen Job zum Besten entwickeln. Und das muss man schon ergänzend auch dazu sehen. Das eine ist die Sicht nach außen oder die Sicht, was will ich erreichen. Die Kunst besteht aber dann darum, die Summe der Zweitbesten kann besser sein als der eine Genie. Das heißt, ich muss eine gute Balance finden und eigentlich durchaus Building Jobs Around People. Und vor allem, das ist die größte Schwierigkeit, ganz viele Menschen wollen etwas machen, was sie gar nicht gut können. Weil sie glauben, sie wollen das machen und sie stehen dafür und in Wirklichkeit können sie das nicht. Das geht jetzt ganz stark um die Balance, dem Mitarbeiter beizubringen, das ist jetzt nicht das, wo du die Spitzenkraft werden würdest. Wenn du dir diesen Job überlegen könntest, dann hast du die Chance, wirklich der Beste in diesem Job zu werden. Das heißt, auch diese Anpassungsfähigkeit und die Lernfähigkeit von Mitarbeitern ist das, was heute wesentlich wichtiger ist als die Grundkompetenz, die er mitbringt. Und ein echtes Dilemma ist, wir haben dieses, das heißt lustigerweise Peter-Prinzip, dass ja ein Mensch in einer Hierarchie dazu tendiert, bis zur absoluten Unfähigkeit aufzusteigen. Und das ist in kleineren Firmen genauso wie in großen Firmen. Warum? Weil ich strebe immer etwas an, was scheinbar verlockend ist, was ich aber dann gar nicht mehr erfüllen kann. Der beste Entwickler ist nicht automatisch der beste Entwicklungsleiter. Der beste Entwicklungsleiter ist nicht automatisch der beste Geschäftsführer. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Kunst besteht dann darum, eine Balance von guten Kräften zu finden, um als Unternehmen zu bestehen. Das heißt, man muss dann unterscheiden zwischen, bin ich ein personengetriebenes Unternehmen oder bin ich ein unternehmensgetriebenes Unternehmen. Das heißt, der Unternehmenszweck oder das Unternehmen in den Mittelpunkt des Aufmerksamkeit zu stellen und überlegen, welche Fähigkeiten brauche ich im Unternehmen, führt dann dazu, dass ich nicht immer die Spitzenkräfte in allen Bereichen brauche, sondern ein guter Durchschnitt ist besser fürs ganze Unternehmen, als wenn ich lauter Spitzenkräfte hätte, wo jeder für sich gut ist. Ja, das nutzt mir nichts, wenn es nicht im Team funktioniert. Das heißt, Kräfte, ich habe eine ganz andere Ebene von Zusammenarbeit und Notwendigkeit, auch zusammenzuarbeiten, weil ich selber ja nicht alle Qualifikationen habe. Also wenn jetzt mein Entwicklungsleiter sagt, ihm fehlt die und die Kompetenz, na, dann wird man diese Kompetenz zukaufen. Oder wenn wir einen anderen Mitarbeiter haben, der die Kompetenz hat, die sich dann als Team ergänzen. Das heißt, es geht um eine neue Form des Zusammenarbeitens. Und das ist etwas, was ganz oft unterschätzt wird. Also ich suche nicht mit dem besten Mann für den besten Job, sondern ich überlege mir, wie passt es ins Beste ins Gesamtgefüge und erreiche durch den Teameffekt Spitzenkraft oder Spitzenleistung.
Also das, was man im Fußball so oft hört, das Team ist der Star.
Genau, also wenn das erreicht ist, wenn das Team der Star ist und nicht eine einzelne Person, der eine Stürmer, also der Österreicher denkt immer noch an den Polstereffekt, ja, oder der Krankl-Effekt. Also das ist so meine Jugend, wo sagt, ah, da hat der Hans Krankl und der Bohaska. Aber in Wahrheit zählt das Team. Wenn der die anderen 10 nicht gehabt hätte in der Mannschaft, dann wäre der nicht einmal zum Ball gekommen, weil er ist da vorne gestanden und hat gewartet, bis sie ihm zugeschupft werden. Er war dann der Star, wer hat den Abschluss gemacht. Aber am Ende des Tages, auch das ist, auch Vertriebsleistung ist nicht ein Einzelkämpfertum, sondern eine Teamfähigkeit. Und ich habe immer so ein Bild von, ich kann gegen einen großen Dampfer ankämpfen mit einem kleinen Schiff, weil ich viel schneller und viel flexibler und viel wendiger bin. Und das schaffe ich auch, wenn ich diese Dynamik erreiche, dass es einfach ein Grundvertrauen im Team gibt, an die Rollen meines Nachbarn, meines Kollegen. Wir haben natürlich auch in unseren Unternehmen gewisse Eifersüchteleien im Sinne von, ich würde auch gerne der Star sein. Aber im Summe muss es passen. Es gibt immer, es menschelt überall und auch in der Softwarebranche menschelt es überall. In Bioladen genauso, da ist halt das Netzwerk nochmal größer, weil der Bioladen wird ja nur funktionieren, wenn ich unmittelbare Kunden habe, unmittelbare Nähe habe. Kretzeltum könnte man in Wien speziell wie den Vorgang. Es würde nicht funktionieren, wenn nicht das extremste Bewusstsein für die Wirtschaft da ist, dass nämlich auch Konsumenten Teil der Wirtschaft sind. Und Bio ist zum Beispiel etwas, das hat was mit einer Überzeugung zu tun. Und ich bin eigentlich nicht am Anfang, war ich nicht so überzeugt, wie ich es jetzt eigentlich geworden bin, wenn ich denke an Enkelfittes Österreich, wenn ich um Umgang mit Tieren zum Beispiel denke, wenn zum Beispiel wir schlachten schon oder wir veranlassen eine Schlachtung von Tieren, aber nicht wegen einem Lungenbraten oder wegen dem Schnitzel, sondern ich sage from nose to tail. Und wenn das Tier nicht ganz verkauft wird, dann lasse ich es auch nicht schlachten, wozu auch? Und wenn es nicht komplett verkauft werden kann, dann machen wir Gulasch draus oder dann machen wir Speisen draus, die man wiederverwenden kann. Das heißt auch eine ganz große Verantwortung für das Lebewesen an sich. Und das gilt für alle Arten von Dingen, die wir versuchen zu tun, einfach darüber nachzudenken. Man könnte heutzutage, im Nachhinein habe ich verstanden, dass es so Kreislaufwirtschaft heißt, aber das ist einfach so ein Grundverständnis, was ich erreichen will. Und das gilt für die Softwarefirmen, auch darüber nachzudenken, was ist, wenn ich jetzt in 15 oder in 10 Jahren oder in 5 Jahren in Pension gehe, wer weiß, wie schaut dann der Nachfolger aus? Wie geht das dann weiter? Also nicht nur, was kann ich jetzt für mich Gutes tun, sondern was kann ich im Sinne des Unternehmens tun? Und ich habe dann eine Analogie, zum Beispiel meine Kinder. Ich habe 5, ja, ich habe ganz schön viele Kinder. Jedes ist anders. Jedes Kind ist anders, hat andere Bedürfnisse, sind alle von mir miterzogen worden, ja. Nicht alleine natürlich, aber auch von mir geprägt. Und das Besondere ist, wenn du sie eines Tages gehen lassen kannst. Wenn du eines Tages sagen kannst, wow, du bist vorbereitet für die Welt. Und genauso sehe ich Unternehmertum. Jedes Unternehmen, das ich gegründet habe, muss auch ohne mich funktionieren, muss auch in sich inhärent konsistent funktionieren. Und das ist mein größter Antrieb, dass es einfach weitergeht, dass die Reise nicht ein Ende hat, sondern dass die Reise eine unendliche sein könnte.
Ich möchte da jetzt noch ein bisschen einen Themenschwenk machen, nämlich ein bisschen auf das ganze Gespräch ein wenig auf die Metaebene quasi heben. Als Unternehmer bist du ja auch irgendwie ja, gezwungen, die gesellschaftlichen Entwicklungen im Auge zu behalten. Jetzt haben wir ein super Wahljahr, wie man so schön sagt, hinter uns. EU-Wahl, Nationalratswahl in Österreich, Präsidentschaftswahl in den USA, jetzt vor kurzem noch die Steiermark-Wahl, ja. Was sich klar abzeichnet, auch in anderen Staaten, wenn gewählt wird, ist, dass es die populistischen Kräfte immer mehr an Fahrt aufnehmen, Wahlen vermehrt jetzt auch gewinnen und stärkste Kraft werden. Wie wirkt sich das auf das Daily Business aus und wie wirkt sich das auf die Visionen in den Unternehmen aus, die du führst?
Naja, das Spannende ist, ich habe ja Unternehmen in 6 Staaten der Welt, also Österreich natürlich, Slowakei, Estland, Schweiz, Deutschland seit neuestem und auch USA. Das heißt, in all diesen Staaten ist das natürlich ein großes Thema. Das Spannende ist, dass wir festgestellt haben, oder für mich festgestellt habe, dass auch meine Mitarbeiter multipel divers sind. Also mir ist es auch egal. Also mir ist die Religion, die Hautfarbe, die Sprache, dann das Geschlecht sowieso, auch die politische Einstellung ist mir egal. Also wir haben in der Firma ganz sicher Rechte, Linke, Mitte, auch politisch Aktive, weniger Aktive. Es ist ein gesellschaftliches Thema und ich bin auch vor kurzem gefragt oder gebeten worden, ein politisches Statement abzugeben, man möge doch eine ÖVP, FPÖ, was auch immer, NEOS-Koalition präferieren und das auch entsprechend medial kundtun. Und das liegt mir aber fern. Ja, also ich bin der Meinung, dass die Gesellschaftspolitik und auch die Politik generell ganz viel Einfluss auf Unternehmen und Unternehmertum hat. Aber es ist nicht in unserer Verantwortung, liegt das zu beeinflussen. Für mich hört der politische Rahmen einfach auf. Das heißt, wir als Unternehmer sind eigentlich gezwungen, uns auf was auch immer politisch passiert einzustellen. Und worst case heißt das auch, vielleicht das Land zu verlassen. Wenn das politisch nicht mehr möglich ist, ein Softwareunternehmen aus Österreich zu betreiben mit wirtschaftlichen Impact, also positiv wirtschaftend, dann muss man sich überlegen, wo die Rahmenbedingungen besser sind. Das heißt, diese Flexibilität braucht man eigentlich auf jeden Fall. Also den ÖGV gibt es seit 1839 und von Metternich Gnaden durften wir nur Niederösterreichischer Gewerbeverein sein, aus lauter Angst, es gibt eine österreichweite Vereinigung. Österreich war damals eine Spur größer, darf man nicht vergessen. Es wurde das Niederösterreichische Gewerbeverein gegründet und zwar von Kaiser Vaters Gnaden. Und es kam ja dann die Märzrevolution 1845. Und es ist noch gut ausgegangen damals für das Kaisertum oder Königreich, wie auch immer man das relativieren möchte. Aber am Ende des Tages hat sich ganz, ganz viel verändert. Es hat ganz viele neue politische Strömungen gegeben, sehr viel Liberalisierung gegeben. Unternehmen waren dann auf einmal als Unternehmer nicht mehr nur Adelige, sondern es konnte jeder Unternehmer werden, ist etwas, was damals passiert ist. Und wir haben uns in entsprechenden unternehmerischen Anforderungen angepasst. Damals musste man zum Beispiel beim Kaiser hofieren, wenn man ein bestimmtes neues Thema erreichen wollte. Schlaue Unternehmer haben das gemacht. Österreicher wollten gerne Afrika kolonialisieren, sind zum Kaiser gegangen. Und warum ist Österreich keine Kolonialherrschaft geworden? Nicht, weil es politisch nicht opportun war, in Afrika Länder zu erobern, sondern weil unser Kaiser sich vom deutschen Kaiser gefürchtet hat und um Erlaubnis gebeten hatte. Und er sagte nein, also haben sich die österreichischen Truppen in dem Moment wieder aus Afrika zurückgezogen. Das kann man alles in den Unterlagen des ÖGV nachlesen, dass Unternehmen eigentlich behindert wurden, durch den Staat Kolonialherrschaften zu machen, weil man brauchte den Schutz des Kaisers oder der Armee des Kaisers. Und genauso ist es immer gewesen. Und der Unterschied ist halt, dass man heutzutage darüber nachdenken muss, sind wir noch in einer Demokratie, ja oder nein? Und die gute Nachricht ist ja. Ja, das heißt, egal ob es einen Rechtsruck oder nicht gibt, solange niemand anfängt, an der Verfassung so zu sägen, dass eine Zweidrittelmehrheit beschließt, die Verfassung zu ändern oder zu einem Ungunsten der Demokratie zu ändern, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und die Gefahr sehe ich nicht. Ich sehe eine große Vermischung von politischen Strömungen. Wir werden ganz oft viele Kompromisse vor uns haben, die ich fürchte, durchaus auch zum Stillstand führen könnten. Wenn ich jetzt drei Parteien habe oder italienische Verhältnisse habe, wo ich ganz viele Parteien habe, dann wird es ein riesengroßer Aufwand sein, Kompromiss zu finden. Und das werden wir jetzt auch in der Koalitionsgesprächen sehen. Ich bin nicht begeistert von der Beauftragung, in Wahrheit anders als der Norm, weil es einfach eine ganz klare politische Aussage ist. Man hätte ihn auch scheitern lassen können, die FPÖ hätte man auch scheitern lassen können und dann hätte man gesehen, ob Rückgrat da ist bei den anderen Parteien oder nicht. So ist es jetzt halt, dass es Denkzettelwahlen gibt und die Rechten dadurch auch immer stärker werden. Aber wie gesagt, aus unternehmerischer Sicht muss man das nehmen, was kommt und schauen, wie man sich als Unternehmen anpassen kann auf diese politischen Umstände. Ich fürchte, mehr kann ich nicht dazu beitragen. Wir haben davor ganz stark versucht, auch politische Vertreter zu uns einzuladen, aber aus Sicht der Politik sind Unternehmer und politisch unrelevant. Traurig, weil die Wirtschaft ist eigentlich die Stütze, die man braucht, dass man überhaupt Geld verdienen kann, dass Menschen Arbeit haben. Aber es wird halt von der Politik ganz stark unterschätzt. Und mal schauen, was denn die Konsequenz daraus ist.
Was sind da die Beweggründe, dass sich die Politik, sage ich jetzt mal ganz salopp, so wenig schert um die Bedürfnisse derjenigen, die eigentlich dafür sorgen, dass die ganze Gesellschaft überhaupt prosperieren kann, weil ohne Unternehmertum, ohne Unternehmerinnen und Unternehmer keine Arbeitsplätze, ohne Arbeitsplätze keine Steuerleistungen, das wissen wir ja eh alles, wie es läuft. Warum wird da nicht mehr Rücksicht genommen oder auch mehr Information eingeholt, auch mehr Wissen eingeholt, wie man es vielleicht beim einen oder anderen Punkt Spur besser machen könnte?
Na, ich gebe da jetzt, muss da jetzt zwei Antworten geben. Ich mache mal die ganz großpolitische Antwort. Die Legislatur von der Leyen 2 ist natürlich bestrebt, die kleinen und mittleren Unternehmen mit einzubeziehen. Wir reden von 25 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen in Europa, SMEs, sagt man auf Englisch, Small Medium Enterprises, wobei Small Medium in Deutschland 5.000 Mitarbeiter bedeutet, in Österreich 50. Also auch da gibt es einfach von der Begrifflichkeit schon mal ganz große Herausforderungen, was für die österreichischen Unternehmer vorteilhaft ist, weil man kriegt mehr Förderung, weil man automatisch immer klein ist. Das hat eigentlich einen fördertechnischen Vorteil, wenn man dem Thematik aktiv ist. Die Schwierigkeit, und ein Kommissar hat mich gefragt, wie wir die Vertreter vom European Entrepreneurs, ist der österreichische Gewerbeverein in Österreich, also wir vertreten in Wahrheit 25 Millionen Klein- und Mittlere- und Softwareunternehmen europaweit. Und die Schwierigkeit ist, wie spreche ich die an? Oder wie sprechen die mich an? Eine Siemens als Beispiel oder ein anderer Großkonzern oder andere Großkonzerne haben ständige Interessensvertretungen vor Ort in Brüssel und zwar sogar pro Branche. Ja, also es sind mindestens 100 Leute von Siemens, machen nichts anderes als Lobbying für ihre Themen, für ihre Werke, für ihre. Wie viele Small Medium Enterprises können Sie das leisten? Ich habe den Kommissar auch gefragt, wie erstellen Sie sich das denn vor? Dass dann jeder KMU, also sprich 25 Millionen, eine Person entsendet, um seine Interessen in Brüssel zu vertreten, ist wohl nicht real, oder?
Ja, das ist auch nicht gewünscht.
Natürlich ist es auch nicht gewünscht. Natürlich nicht gewünscht. Ja. Das heißt, Sie können die Interessen nur abholen über Interessensvertretungen. Und die Interessensvertretungen in dem Fall sind sehr Deutschland geprägt. Ja. Haben die Italiener sich schon überlegt, die 120.000 120.000 Unternehmen vertreten, weil die eine sehr starke Interessensvertretung haben, eine sehr starke auch freie Interessensvertretung haben, die wenig politisch geprägt ist. Ja. In Österreich ist ja die Wirtschaftskammer sehr politisch geprägt, auch die Arbeiterkammer ist alles politische Vorhofagenturen, wollte ich schon sagen. Ja. Also man weiß, wo die zukünftigen wirtschaftlichen Bestrebungen einer ÖVP herkommen. Das sieht man ganz klar, ist die Wirtschaftskammer eindeutig. Arbeiterkammer ganz klar sozialistisch geprägt. Also wir haben extrem politisch verseuchte Unternehmensvertretungen, da gibt es auch freie, das verstehen die Unternehmer nicht und dieses Gap nutzen Politiker beinhart aus. Die sagen, passt, meine Vororganisation, Wirtschaftsbund, wie auch immer, Bünde sind ja in Österreich traditionell ÖVP-nahe, Ringe, Ring der freien Wirtschaft sind so weiter, FPÖ-nahe und so weiter. Fort kann man, in Österreich kann man da durchaus einen roten Faden erkennen. Man kann das einfach ableiten. So gesehen, ich bin froh, Österreich zu sein. Es ist einfach so klar, wer wo politisch geprägt ist oder besetzt ist, auch wenn man merkt, er hat fachlich keine Ahnung und dann sagt, ah, er gehört zum X dazu, weißt du ganz genau, wie es gelaufen ist und an das passt du dich natürlich auch an. Ich finde das immer sehr erheiternd, weil in Österreich habe ich lange Zeit geglaubt, gar kein Geschäft machen zu können, weil ich das nicht aushalte, diesen eigentlichen Sumpf, bis ich gemerkt habe, in Deutschland ist es noch viel schlimmer. Also Deutschland, man glaubt immer, das ist das Paradies. Nein, es ist nur alles 10-mal so groß und 10-mal so teuer und du kannst Dinge um 10-mal so mehr verkaufen, aber die politische Verseuchung und auch das politische System ist noch ärger als in Österreich, ob du es glaubst oder nicht. Ja? Und das merkt man jetzt auch mit der Koalition, die in die Binsen geht. Aber um die Frage nochmal zurückzukommen. Die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte ist, wir werden nicht gehört, weil es niemanden interessiert. Wir haben mit Wolfgang Lusak ist Mittelstandsfighter, wenn man so will, auch selbst ernannter, hat jetzt gerade versucht, ein Buch herausgebracht, Der Weg der Mitte, kann ich durchaus empfehlen, ist zwar ein bisschen auch eine Lebensgeschichte, aber es relativiert ein bisschen zu sagen, wie viele Unternehmen in Österreich wählbar? 6% ist politisch völlig unrelevant. 6% völlig unrelevant, weil die österreichischen Unternehmer wählen ja nicht eine Partei, sondern wählen genauso bunt, wie die Demokratie ist. Also völlig egal, ob ich mich um Unternehmer kümmere oder nicht, ich habe keinen Effekt in meiner Wählerschaft, in meinem Ergebnis. Ja, das heißt, warum soll ich als Politiker mich um die bemühen? Ich krieg's oder ich krieg's nicht genauso wie jeder andere. Also damit ist das Thema Politik interessiert sich für Unternehmen, also sprich mit Personen, Unternehmerinnen und Unternehmer, gar nicht. Was sie aber bedenken sollte, ist der unternehmerische Mittelstand. Das heißt, all diejenigen, die bei einem kleinen und mittleren Unternehmen Österreichs arbeiten, das sind 96% der Unternehmen in Österreich, sind kleine und mittlere Unternehmen, sind mit ihrer Familie, mit ihrem Leben, mit deinem Unternehmen verbunden. Deren Einkommen hängt davon ab. Die orientieren sich an dem, was der Unternehmensführer sagt, der Geschäftsführer, die Strömungen in diesem Unternehmen. Das heißt, da reden wir vielleicht auf einmal von 60%, die Österreich eigentlich als Mittelstand hätte. Und den, der schaut es im Moment so gerade aus, als ob ein Riesengraben aufgemacht wird, wo ich sage, die einen werden immer reicher und die anderen werden immer ärmer und der Mittelstand wird ausgedünnt. Und das ist eigentlich schon politische Verantwortung. Und die halbherzige Abschaffung der Progression, ich meine, das ist ja die größte Lüge der Zweiten Republik, ja. Ja, zwei Drittel wurde sie abgeschafft. War sie jetzt abgeschafft oder nicht abgeschafft? Naja, zu zwei Drittel. Was macht sie mit dem restlichen Drittel? Na, darüber verfügen wir frei. Hallo? Also wie geht's ihnen noch gut? Ja? Aber frei verfügen heißt, wir geben es denen, die uns mehr wählen. Wir werden gut, Pensionisten werden gut. Ja? Da bleibt es so, wie es ist. Und wir haben ja bald die Situation, dass wir mehr Pensionisten haben als Menschen, die als Arbeitskraft zur Verfügung stehen oder bereit sind zu arbeiten, weil wozu soll ich arbeiten, wenn ich eh nichts verdiene? Also wir machen uns da bei aller Liebe zum Sozialstaat, wir machen uns da schon ein paar Dinge auch kaputt. Und jetzt kann man sagen, die Rechten hin oder her, aber wirtschaftlich, wenn man überlegt, wer wählt sie denn? Also mein polnischer Taxifahrer wählt FPÖ. Warum wählt er sie? Weil er keine Zuwanderung will, die ihm dann seinen Arbeitsplatz gefährden. Also das ist eine ganz interessante Aussage. Ja? Warum wählt jemand die in dieser Richtung? Ja? Hat einen ganz klaren Grund, wirtschaftliche Gründe. Er ist ein Leistungsträger. Er hakelt. Wenn ich meinen Installateur aus Österreich anrufe, kommt er nicht. Wenn ich meinen polnischen Fliesenleger anrufe, der in Österreich eine Arbeit hat, selbstständig ist, Unternehmer ist, dann kommt er auch am Wochenende zur Not. Das heißt, es geht auch um grundsätzliche Einstellung zur Leistungskraft. Und wenn ich jetzt ein Leistungsträger bin und versuche, selber zu überleben, und es wird immer enger, dann zweifle ich am bestehenden System und probiere was anderes aus. Und das war jetzt zum Beispiel diese Denkzettelwahl in der Steiermark ein eindeutiges Signal im Sinne von nicht mit uns. Ja.
Ich glaube, im US-Wahlkampf hat man ja immer diese klassische Frage gestellt, bist du heute besser dran als vor 4 Jahren? Ne? Are you better off today than 4 years ago? Und das war ja für ganz viele offensichtlich auch dieser Beweggrund, da eben anders zu wählen. Ja. Einfach mal zu sagen, okay, das haben wir probiert, hat nicht funktioniert, warum nicht mal den anderen eine Chance zu geben? Führt es dann aber auch dazu, dass wenn man dann die eigentliche Gewinnerpartei, in dem Fall also bei uns wäre es dann jetzt die FPÖ, nicht in die Regierungsverantwortung lässt, dass sich dieser Effekt einfach noch verstärkt?
Es wird immer schlimmer werden. Also es ist ganz logisch, weil wenn die jetzt nicht in die Position kommen, sich zu beweisen, werden sie noch weiter draufschlagen können. Und ich bin jetzt Generation X, ja. Ich bin also eins nach Babyboomer, ja. Und der entscheidende Punkt ist, es wird immer schlechter werden. Es war noch nie so gut wie vor 4 Jahren oder vor 10 Jahren. Es ist, eine Inflation ist extrem hoch, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Die Chance, dass wir unseren Kindern eine bessere Zukunft bereiten als unsere, ist zwar gegeben, aber nicht so hoch. Ja? Das heißt, es ist nicht mehr sichtbar, der Effekt, nicht mehr unmittelbar sichtbar, der Effekt. Also wird es scheinbar immer schlechter. Und wenn mein Nachbar ein größeres Auto hat, wird es schlechter. Das heißt, ich versuche, die Opposition zu wählen. Wenn ich die Opposition aber dann nie an die Regierungsknüppel lasse, dann und sie entweder erfolgreich sein lasse oder scheitern lasse. Es kann ja beides rauskommen, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht und ich bin kein Hellseher. Aber unter der Annahme, dass diese plakatierten Aussagen sind eigentlich zu trivial. Also für mich ist zum Beispiel ein super Beispiel von einem gescheiterten Two-Market-Konzept sind die NEOS. Ja? Die NEOS haben zwar ein super Regierungsprogramm, aber damit man es versteht, man muss es lesen. Und es ist kompliziert. Und die Menschen wollen einfache Botschaften hören. Und einfache Botschaften sind zwar einfach, aber die Umsetzung ist möglicherweise eine Herausforderung. Oder sogar widerspricht dem EU-Recht. Das heißt, wenn ich dann tatsächlich, siehe Orban, Dinge versuche zu steuern in eine bestimmte Richtung, dann habe ich zwar das eine Gute, aber das andere schlecht. Und dann muss man sich überlegen, was wollte ich das wirklich? Und dann kann ich ja beim nächsten Mal wieder eine Entscheidung treffen. Und bei uns ist es eh nur 4 Jahre. Also Trump das Gleiche. Ja. Es gibt ja Kreuzschifffahrtanbieter, die dir ermöglichen, 4 Jahre auf Reisen zu gehen, um dann Amerika ohne Trump wieder zu erleben. Ja. Wir werden wahrscheinlich in der westlichen Hemisphäre keinen Effekt à la Putin haben, wo dann zuerst ist er Minister, dann ist er Ministerpräsident, dann ist er Präsident und dann wieder zurück und dann ändert er die Verfassung. Das werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit weder in den USA noch in Europa erleben, weil da gibt es viel zu viel Diversität. Also ich behaupte, Europa wird ein buntes Miteinander bleiben. Wir versuchen immer noch mit unserer 5% der Weltbevölkerung den ethischen Standard hochzuhalten und zu vergessen, dass aber auch die Chinesen und Inder einen Anspruch auf Luxus haben und auch einfordern. Nur weil die früher kein Fleisch konsumiert haben, werden sie es jetzt tun. Sie können es sich jetzt leisten, also werden sie es tun. Also können wir in Europa, auch wenn wir einsparen oder besser Green Deal und so weiter spielen, nur einen minimalen, maximalen ethischen oder eine Vorbildfunktion haben können, in der Hoffnung, dass andere das versuchen, im Sinne von Copy-Klon abzubilden. Aber wenn ich höre, auch das Ergebnis von der Weltklimagipfel, die das sogenannte Süden, da sagt man der
globale Süden,
obwohl es regional gar nicht stimmt, braucht 1 Billion Euro, um einfach da mitzuhalten bei dem Klimathema. Weil sonst werden sie weiter Öl fördern, sie werden weiter die Umwelt verschmutzen, sie werden weiter bla 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 machen. Und wer soll es zahlen? Der globale Norden, hurra. Und dann sind sie unzufrieden, weil sie nur 300 Milliarden bekommen haben. Und ich denke mal, pro Jahr, übrigens pro Jahr, also nicht pro Tag oder pro ewig, für immer, einmalig, nein, pro Jahr. Ja. Und da denke ich mir, also rein die Geldumverteilung wird die Antwort nicht sein. Also wir müssen uns als Menschheit verändern. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich merke das einfach durch die Unternehmen. Ich war am Weg nach Osteuropa, ich war am Weg nach Russland. Meine Kinder sprechen perfekt Russisch. Es hat mir sehr weh getan, dass dieser Krieg und diese Sanktionen stattfinden, weil am Ende des Tages, also ich halte mich natürlich dran, logischerweise, aber ich finde es schlimm, dass es den Krieg überhaupt gibt, dass es überhaupt notwendig ist, Kriege zu führen heutzutage, ja? Dass wir eigentlich schon im Dritten Weltkrieg sind. Wir sind drinnen, ja, und das kann man schönreden oder auch nicht. Auch Österreich ist Teil des Dritten Weltkrieges. Und ob man das jetzt schon merkt und bei uns keine Bomben fallen, sind wir froh, dass der Krieg auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Aber wir Menschen haben noch nicht viel dazugelernt. Und das ist eine viel größere Herausforderung, ob jetzt die Partei A oder B oder C gerade in einer Position ist, wo sie vielleicht Entscheidungen herbeiführen kann. Entscheiden kann sie es eh nicht allein. Sie bräuchten eine mindestens einfache Mehrheit, um einfache Gesetze durchzuwinken oder Verfassungsänderungen, braucht man sogar 2/3 Mehrheit. Die müssen genauso kämpfen wie alle anderen um Konsens, um Kompromiss, um die Hoffnung, dass es besser wird mit der Entscheidung und dann ganz viele Fehlentscheidungen, die nach wie vor getroffen werden. Aber ich hoffe, dass wir schneller werden in Entscheidungen. Dass wir sagen, es war eine Fehlentscheidung, wir ziehen sie zurück, wir machen es anders. Aber rückwirkend Gesetze zu machen, die 20 Jahre zurückwirken, wie Bereich Immobilien, das ist ja völlig irre. Ja? Also es ist ja keine Rechtssicherheit mehr, die man sich erwarten würde von einer tragfähigen Regierung.
Also ich fasse zusammen auf solche komplexen Fragen, vor denen wir im Moment stehen, gibt es eigentlich auch nur komplexe Antworten und eben nicht diese einfachen, die sich die Menschen aber leider sehr oft wünschen würden.
Ja.
Peter, ich glaube, wir haben jetzt einmal das gesamte Thema gut umrundet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns diese Themen auch sehr ausführlich zu besprechen und deinen Standpunkt dazu zu geben. Ich möchte dir und deiner Familie noch eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage und dann vor allem aber auch ein sehr erfolgreiches geschäftliches Jahr 2025 wünschen.
Ja, das wünsche ich mir auch. Danke dir und dir eben. Tschüss.
Danke schön.
dawn. When she leaves, it gets harder and harder to face life alone. Now my dreams are filled with times when we're together. Guess what I need from her is forever love. Oh.